Gottes im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 18 bis Ende. Gedanklich hingeführt zu dem Inhalt unserer Errettung, die in Jesus Christus verankert ist. Und zwar wird hier ganz klargestellt, dass der ganze Kaufpreis dieser Welt in Gold und Silber nicht ausreicht, durch was wir erlöst worden sind von den Dingen der Sünde und der Erbsünde, von der wir gleich hören werden. Und zwar wird auch klargestellt, durch was wir Erlösung gefunden haben. Hier heißt es ganz klar und präzis, nicht durch Gold und Silber. Das, was wir hier auf dieser Erde haben, in der kleinsten Einheit, dürfte wohl Gold und Silber sein. Wir haben sicherlich auch Wertbestände in Grundstücken, aber diesen Wertbestand, der in einem großen Areal zusammenzuzählen ist, den kann ich ausdrücken in einem kleinen Stückchen Gold. Das heißt also, auf der kleinsten kubischen Einheit den größten Wertbestand dargereicht, Gold und Silber. Wir haben damit ein Wort Gottes in 1. Korinther 6, und zwar diesen Vers 20, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20. Dort wird uns etwas gesagt. Da heißt es, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Dieser Kaufpreis, den Jesus bezahlt hat, ist sein Leben, ist sein Blut, ist seine ganze Persönlichkeit. Jesus Christus hat sein Leben hingegeben. Er hat den Tod geschmeckt, damit wir Leben haben in ihm, in unserem Herrn. Das ist der Kaufpreis, mit dem Jesus Christus uns von den eitlen, den Vätern überlieferten Wandel losgekauft hat. Was kann schon ein Wandel sein, den wir von der Väterweise, von der Vorfahrenweise überkommen haben? Weil die Übergabe der Dinge durch die Väter im Fleische geschieht, sind es Übergaben der Dinge, die uns von Natur aus vom natürlichen Menschen anhaften. Es sind die Dinge der Erbsünde. Davon hat Christus uns losgekauft durch sein Opfer, durch sein Sterben, durch sein Leiden. Wir sind so dankbar, dass wir solche sind, die wir nun zu ihm gekommen sind, die losgelöst sind von der Macht, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dass wir solche sind, die in die Freiheit des Christus geführt sind, weil wir mit dem höchsten Kaufpreis von der Bindung und Knechtschaft der Sünde losgekauft sind. Herr Jesus selbst hat diesen Kaufpreis gestellt. Nun wird klargestellt in Vers 19, sondern nicht etwa durch die Dinge, die da verweslich sind, sondern in Vers 19 mit dem kostbaren Blute Christi. Was möchte wohl kostbarer sein als das Blut Christi? Wir wissen, dass alle übrigen Dinge der Vergänglichkeit unterworfen sind. Es sei Gold, Silber, Schätze, sichtbare, mit den Augen, mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge. Alles das, was nicht Gottes Wort beinhaltet, es ist dem Gericht Gottes der Vergänglichkeit unterworfen. Es wird eines Tages nicht mehr sein. Im Gegensatz zu seinem Wort, von dem wir dann am letzten Vers dieses Kapitels hören, wo der Jesus dann an anderer Stelle sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Das ist wunderbar, dass die Worte Jesu Worte des Lebens sind. Und weil Jesus Christus das Leben ist, so vergehen auch seine Worte nie und nimmer. Wir haben damit mit diesem herrlichen Schatz der Loslösung von der Sünde gleichsam ewiges Leben. Und dieses ewige Leben der Vergänglichkeit, der Verweslichkeit nicht mehr unterworfen ist. Nun wird aber klargestellt, dass dieses Blut Christi auch mit einem Opfer verbunden ist. Dieses Opfer wird uns nun in diesem Lamme genannt, und zwar eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Nach dem Willen Gottes im Vorbilde, im Schattenbilde des Alten Testaments, durften die Opfertiere nur in der Weise, in der Art dargebracht werden, dass sie fehlerlos waren. Da waren Weisungen in Mose, die darauf abzielen, die Opfertiere nur dem lebendigen Gott darzubringen, wenn sie einwandfrei waren. Sie durften nicht lahm sein, sie durften nicht schief, sie durften keinen Makel haben, weil es Sinnbilder auf das vollkommene Opfer Jesu am Kreuz ist, dieses Opfer der Tiere. Und deshalb, weil Jesus Christus der Fehlerlose, der Fleckenlose ist, deshalb durften die dargebrachten Opfer einstmals im Alten Bund keine Makel zeitigen. Nun, dieses Lamm ist etwas, das wir in Johannes 1, Johannes Evangelium Kapitel 1 in Vers 29 lesen. Da sagt Johannes der Täufer, Johannes 1, 29, des folgenden Tages sieht er, Johannes, Jesum zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Beachten wir bitte die Ausdrucksart, welches die Sünde der Welt wegnimmt, während wir im Alten Bund bei den Opferungen der Tiere immer ein Bedecken der Sünden hatten, haben wir neutestamentlich im vollkommenen Opfer Jesu keine Bedeckung, sondern ein Hinwegnehmen der Schuld und Sünde. Das müssen wir uns gut merken, gut einprägen, weil wir im Gegensatz zu den unvollkommenen Opfern des Alten Bundes immer jene äußere Form des Hinwegtuns haben, jene äußere Form der Behandlung, nämlich der äußeren Bedeckung, das finden wir im Alten Testament immer wieder, so haben wir nun neutestamentlich nicht ein Bedecken, sondern ein Hinwegnehmen. Das ist das Wunderbare, dass wir dann im Alten Testament, wir haben hier eine Decke, solange ich die Dinge, die darunter sind, bedeckt habe, habe ich also die Möglichkeit, drunter zu schauen, dann sehe ich das, was darunter liegt. Und da war die Sünde des Alten Testaments sichtbar, weil sie nur zugedeckt war, wie auch Israel selbst, als sie den Messias nicht erkannten, eine Decke bekamen. Diese Decke ist eine Trennung zwischen Gott und dem Objekt. Da lag etwas dazwischen. Und das, was im Alten Testament zwischen dem lebendigen Gott und der Sünde war, war das Tierblut. Aber das Tierblut konnte die Sünden nicht hinwegnehmen. Und Gott hat eben diese Sünden des Alten Testaments damit in der Bedeckung gleichzeitig in die Stundung gebracht. Wir haben eine Stundung der alttestamentlichen Sünden. So sehen wir also im Ausspruch des Johannes, des Täufers, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist zwar eine ganz wunderbare Sache, sicherlich auch für Johannes, der nun aus dem Alten Testament kam und auch eine Person des Alten Testaments war, der übrigens der letzte Prophet und die große letztliche Person überhaupt war, die im Alten Testament genannt wird. Johannes der Täufer. Er erlebt, wie erstmals die Sünden hinweggetan werden. Das muss eine gewaltige Erkenntnis für diesen Mann Gottes gewesen sein, der auch in Zweifel kam. Dieser Johannes der Täufer war im Gefängnis und schickt dann seine Jünger los, den Herrn zu fragen, bist du der Messias? Und dann sagt er Jesus ganz klar, berichtet ihm, was ihr gesehen habt. Der blinden Augen werden aufgetan, die Lahmen werden gehen und so weiter. Er zählt eine ganze Reihe auf. Alles das, was wir da in dieser Weise im Alten Testament hatten, nämlich durch sichtbare Zeichen, das haben wir vergeistlicht, neutestamentlich vor unseren Augen stehen. Nämlich, dass wir nun die, die nicht gehen konnten wegen der Sünde, weil die Sünde nicht weggenommen war, nun in der Lage sind, an der Hand Jesu zu gehen, weil er uns aufgerichtet hat. Die wir jene waren, die am Boden lagen, weil wir unterwegs waren, hinab nach Jericho. So ist er der, der uns aufgerichtet hat und an seiner Hand ist gut gehen. Ich möchte das schon sagen. Oh, wir sind so dankbar, dass wir dem Herrn Jesus in die Hände gefallen sind, weil bei ihm allein Gnade und Barmherzigkeit ist. Er ist der, der der blinden Augen auftat, sodass wir nun geistlich heute sagen können, wir haben eine Schau bekommen um Jesus Christus, seine Heilandsliebe und die Botschaft von Gott zu sehen. Er sagt, wer mich gesehen hat, und dazu gehört auch sein Wort, der hat den Vater gesehen. Wir können uns denken, dass er, der Sohn der Liebe, das Abbild des Vaters war. Jawohl, er war es. Er allein war dieses große und gewaltige Abbild. Er hat noch mehr getan. Er hat solche vom Aussatz, solche Aussätzige, und Aussatz ist ein Bild der Sünde. Er hat sie gereinigt. Und wir waren alle solche alttestamentlich Aussätzige verkommen, bis ins Letzte in unseren Sünden. Und Jesus hat uns reingewaschen von diesem Aussatz, der ein Bild der Sünde ist, sodass er diese Sünden, diesen Aussatz hinweggenommen hat. Wir könnten durch alle die wunderbaren Heilungen in der Zeit Jesu gehen. Alle diese sichtbaren Heilungen sind ein gewisser oder bestimmter Ausdruck, geistlich übertragen auf unsere heutige Zeit. Es ist das Lamm Gottes, ohne Fehl und ohne Flecken. Ja, so hatte Jesus seine Jünger einstmals gefragt. Wer von euch vermag mich einer Sünde zu überführen? Ist schon gewaltig gewesen, welch eine Mühe sich der Petrus gemacht hat, nachzudenken, und er kam zu keinem Resultat, nicht wahr? Er war überrascht. Er konnte nichts sagen und sind keinerlei Worte hinterlassen. Sicherlich war er nur beim Gedankenspiel geblieben. Der Jesus war dieses vollkommene Opferlamm, weshalb auch die Stimme vom Himmel her ergehen konnte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus Christus war also der einzige Mensch, der auf dieser Erde lebte, der ohne Sünde vom Vater gefunden war. Deshalb das Wohlgefallen. Auf allen anderen konnte das Wohlgefallen in dieser Weise nicht ruhen. Natürlich hat der Vater Freude an uns, weil wir die Frucht all der Leiden und der Mühsal seines geliebten Sohnes sind. Das möchte ich schon sagen. Aber unsere Liebe ist heute noch zum Vater getrübt durch die in uns wohnende Sünde, mit der wir uns täglich infizieren. Aber wir haben einen Fürsprecher, einen Sachwalter, Jesum, zu dem lasst uns täglich gehen, weil wir in ihm die tägliche Reinigung und die Befreiung haben, ebenso wie durch sein Wort, durch die Waschung seines Wortes. Er ist zwar zuvor erkannt, welcher zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende. Nun, das ist ein gewaltiges Wort. Wir schauen da hinein in Zeiten, in denen wir noch nicht lebten. Vor Grundlegung der Welt war der Sohn Gottes auserwählt vom Vater. Aber am Ende der Zeit wurde er offenbar. Jetzt können wir auch verstehen, wie weit wir an diese Erfüllung der Zeit zur Wiederkunft Jesu herangekommen sind, wenn die Erscheinung des Herrn im Fleischesohn schon Ende der Zeit genannt wird. Nicht wahr? Wir wissen, da war schon mehr als die Hälfte der Erdenzeit herum, in der Menschen lebten, sodass die zweite Hälfte schon nicht mehr der Anfang, sondern das Ende ist. Wie viel mehr heute, wo wir wissen, dass der Jesus noch vor einem tausendjährigen Reich erscheinen und kommen wird, um seine Gemeinde heimzuholen. Das ist die große Freude meines Herzens, dass ich weiß, ich bin bei Jesus, in seinen Händen. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Das ist eine gewaltige Sache, nicht wahr? Wir werden Jesus sehen. Und es bleibt nicht allein beim Sehen. Wir werden in seiner Gegenwart wandeln. Wir werden bei ihm sein. Wo er ist, werden wir sein. Es gibt keine Trennung mehr, sagt Gottes Wort. Hier unser Erdenzeit ist immer getrübt von jenem Aspekt des Kommens und Gehens. Menschen kommen in die Welt, werden geboren. Menschen müssen sterben, Junge und Alte. Geboren werden nur Junge, aber sterben müssen beide, weil beide den Keim des Todes, nämlich den Lohn der Sünde in sich tragen. Bittere Sache. Ganz bitter, jawohl sehr bitter, wenn wir daran denken, dass unser Sterben nicht erst, wir reden heute wissenschaftlich von einem klinischen Tod, das ist nicht der Tod als Lohn der Sünde. Unser Tod geht ganz woanders an, nämlich mit unserer Geburt. Da haben wir den Tod in sich, denn es ist offenbar, dass auch kleine Kindlein, die erst vielleicht 10 Minuten alt sind, auch sterben müssen. Sie haben nicht gesündigt, aber die Erbsünde ist so mächtig, dass der Tod hindurchgedrungen ist zu allen. Aber wir wissen, dass es durch die Versündung unseres fleischlichen Wesens nicht darum geht, unser Fleisch zu retten. Deshalb sagt der Herr Jesus, wer sein Leben erretten wird oder will, wird es verlieren. Und wer es verliert, um meines Namens willen, der wird es erretten. Deshalb lasst euch nicht zu sehr binden an euer irdisches Leben. Ihr sollt es nicht wegwerfen. Das meint Jesus hier nicht. Sondern ihr sollt es dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Und zwar nach seinem Willen. Sind wir dazu bereit, wenn der Jesus kommt, dass er uns als solche findet, die ihr Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt haben, zur Verfügung bis ins Letzte. Jawohl, das will der Herr Jesus. Er will, dass wir uns ihm ganz ausliefern, damit der Jesus verherrlicht wird am Tag der Erscheinung, wenn er kommen wird. Ich freue mich mächtig darauf, freust du dich auch. Gottes Wort sagt, und all denen, die seine Erscheinung lieb haben, liebst du die Erscheinung Jesu Christi. Solange du die Erscheinung Jesu nicht liebst, hast du noch etwas vor Gott verborgen. Das ist ganz offenbar. Nicht wahr? Sonst könntest du dich riesig darauf freuen, weil die Erscheinung Jesu ja gleichzeitig die Befreiung unseres Zustandes im Fleische bedeutet, von dem wir wissen, dass dieses Fleisch täglich in Gefahr ist. Stündlich. Paulus sagt das jedenfalls so. Nun, wir haben noch in Hebräer 9, Vers 14 eine Mitteilung. Da heißt es, da wird von diesem Fleckenlosen gesprochen. Hebräer 9, Vers 14. Da heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Offenbar hier, was Gottes Wort meint. Der sich ohne Flecken Gott geopfert hat. Nun, wir sollten auch unser Fleisch nicht verunreinigen durch Befleckung. Wir sehen, dass es einmal ein Leben in der Sünde gibt, absolut im Dunkel, und es gibt auch einen Zustand der Verunreinigung durch Befleckung. Nun, wenn ich ein Kleid habe, das zwar gewaschen ist, so können da ganz schnell, überhaupt wenn man mit Essen und Trinken beschäftigt ist, da schnell mal ein paar Tropfen herankommen. Es kann was herunterfallen. Mit dieser Begegnung zwischen Nahrungsmittel und zwischen Kleid gibt es dann Flecken, sind die Berührungspunkte. Diese Berührungspunkte haben wir gleich so in dieser Welt. Wenn wir die Dinge der Welt in uns einatmen und aufnehmen, dann hinterlassen sie Spuren, jawohl. Das sehen wir auch an den Kindern dieser Welt, nämlich das beständige Umgehen in der Gemeinschaft dieser Welt hinterlässt tiefe Spuren, und es bedarf eines Heiligungslebens, um uns in der Freiheit der Kinder Gottes wiederzufinden. Bitte verhüten wir jede Begegnung der Gemeinschaft mit der Welt. Gott hat es uns nicht erlaubt. Nehmen wir das Wort Gottes ganz ernst. Er wird uns dafür segnen. Vom Herrn Jesus, der uns als Vorbild gezeigt ist, sehen wir hier jedenfalls oder allenfalls, dass er ohne Flecken war. Lasst uns ihn nacheifern in diesen Dingen. Er war vor Grundlegung der Welt auserwählt, ausersehen. Das heißt also, dass der Vater ihn gesetzt hat, bevor die Welt war, Christus zu sein. Es gibt Schriftausleger, die bringen den Fall Satans nach Jesaja, Kapitel 12, 14 und Hesekiel 28, Abvers 11, in einen Zusammenhang der Begehrlichkeit, dass der Feind sich, dass Satan sich vorgenommen hat, diese Erhöhung für sich zu buchen. Wir wissen, dass Gott die Demütigung seines Sohnes gerade benutzt hat, um ihn zu erhöhen. So ist es auch uns geheißen. Wer euer aller Diener sein wird, wird groß heißen im Reiche Gottes. Nicht wahr? Der Jesus ist nicht gekommen, um sich hier bedienen zu lassen, wie wir das vielleicht annehmen könnten, sondern er kam hierher, um uns zu bedienen. Deshalb in diesem Bild der Fußwaschung beschützte er sich, und durch dieses Beschütztsein stellt er als ein äußerliches Zeichen den Dienenden dar, und er wusch dann die Füße der Jünger, bei denen es noch eine Auseinandersetzung mit Petrus gab. Vor Grundlegung der Welt war er bereits dazu erkannt von Gott, und aber am Ende der Zeit geoffenbart. Wir sind dankbar, dass wir dazu zählen dürfen, am Ende der Zeit zu leben, weil wir dadurch in einen Zustand gebracht sind, selbst die ganze Liebe Gottes an unseren Herzen erfahren zu lassen. Und zwar ist solches geschehen in der Offenbarung Jesu am Ende der Zeiten, sagt die Bibel, um euretwillen, um uns, um dich und mich. Das ist schon etwas, nicht wahr? Und deshalb sind wir, die wir nun in der direkten Art von ihm erkauft sind, wie Jakobus es sagt, eine Erstlingsfrucht dem lebendigen Gott, eine Erstlingsfrucht dem Herrn. In dieser Weise erkennen wir dann auch die Stellung der Gemeinde in diese Stellung, die alttestamentlich Gläubigen nicht mit hineinzurechnen sind. Sie nehmen zwar auch eine erlösende Haltung und Stellung ein, aber nicht eine Stellung, die der Gemeinde Jesu zusteht und zukommt. Und nun wird in Vers 21 festgestellt, die ihr durch ihn, durch Jesum glaubet an Gott. Und dieser Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Unser ganzes Leben, was wir empfangen haben durch Jesum, unseren herrlichen Herrn, haben wir ausschließlich und nur durch Glauben, weil wir an ihn glauben, weil wir wissen, wir haben die Errettung und die Erlösung durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz. Und zwar ist er nicht im Tode geblieben. Es ist eine sonderbare Botschaft, dass einer gestorben ist, der nicht im Tode geblieben ist. Wir haben diese Darstellung auch in der Taufe. Mit ihm begraben, nicht gestorben in der Taufe, sondern gestorben sollen wir sein am Kreuz. Wir müssen da aufpassen. Wir wollen das Wort Gottes sehr ernst nehmen. Es wäre sicherlich uns nicht zum Segen, wenn wir das Wort Gottes ins Gegenteil umdrehen würden. Denn der Tod Jesu trat am Kreuz ein. Also erst stirbt man, bevor man beerdigt wird. Wer das nicht genau kennt oder es nicht glaubt, der kann heraufgehen zum Hauptfriedhof und erkundigt sich, wie das ist, dass er nicht fehlgeleitet wird, eventuell beerdigt zu werden, bevor er gestorben ist. Und deshalb müssen wir zu Jesus kommen, um unsere Dinge der Sünde in Ordnung zu bringen. Und damit sterben wir gleichsam, weil Jesus Christus der Erste ist. So übergeben wir unsere Sünde dem Tode Jesu in der Gleichheit des Todes des Herrn. Und dann erst wurde der Herr begraben. Deshalb lesen wir im Kolosserbrief auch von diesem Begrabensein im Tode, nicht umgekehrt. Wir sehen auch, wie irrig hier die Irrlehre des Augustinus ist, der solche taufte, die noch gar nicht gestorben waren. Solche beerdigte, die noch gar nicht gestorben waren. Da hat er so Lebendige begraben. Das ist eine recht pietätlose Angelegenheit. Und wir nehmen das einfach hin, weil wir uns nicht die Mühe machen, das Wort Gottes zu untersuchen, da festzustellen, dass Gott nur erlaubt hat, Tote zu begraben und nicht Lebendige. Wir sehen also, wo das fromme Fleisch hinkommt, um eine angenehme Situation zu empfangen, um mitzureden in der Umgehung des Kreuzes Jesu. Das alles erlaubt der Teufel, nicht wahr? Er erlaubt sogar eine Taufe noch, wenn sie damit verbunden ist, dass ich nicht zu Jesus kommen brauche. Das ist eine bittere Angelegenheit, geben wir bitte Acht. Der Jesus ist auferweckt und durch die Auferweckung ist ihm Herrlichkeit gegeben worden, damit auch unser Glaube und unsere Hoffnung auf Gott sei. Das wäre bitter, wenn der Jesus, nun, wir haben ja eine ganze Reihe Religionsstifter, ähnlich der Buddha oder wie die alle heißen, diese Kerle. Die sind alle im Tode geblieben, wisst ihr, das ist das Gewaltige, nicht wahr? Es ist auferstanden und deshalb dürfen wir jene symbolische Handlung der Taufe an uns geschehen lassen, weil Christus nicht im Tode geblieben ist. Eine herrliche Siegesbotschaft. Und so zieht er alle die, die an ihn glauben, gleichsam mit in die Auferstehung ihm nach. Er der Erste, er voran und alle Glaubenden ihm nach. Das ist der tiefere Beweggrund der Taufe. Wir glauben in der Hoffnung der Herrlichkeit, die der Vater dem Sohne gegeben hat. Oder Herr Jesus sieht uns und der Vater sieht uns in der Herrlichkeit des Sohnes, weil wir durch Glauben die Erlösung gefunden und angenommen haben indem wir die Macht des Blutes am Kreuz von Golgatha an uns geschehen haben lassen, in der Weise, wie Gottes Wort es lehrt, nämlich reinigend. Wie dumm wären wir nun, wenn wir noch nicht alle Sünde unserem Herrn bringen würden, wo wir wissen, dass für alle Sünden der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Wie töricht wären wir, wenn wir Menschen begraben würden und würden die Beine herausschauen lassen. Wir sehen sofort, wie unnatürlich alles wirkt. Und so unnatürlich sind Gläubige, die sich nicht absolut reinigen und das Letzte des Fleisches in den Tod bringen. Der Jesus meint es gut, wenn wir ganz untertauchen sollen, um wirklich nichts herausragen zu lassen. Denn an jedem Punkt, der noch Berührung mit dieser Welt hat, und wenn es ein kleiner Finger ist, ihr müsst meinem Teufel einen kleinen Finger geben, das sage ich euch nur, der zieht euch ganz raus, nicht nur an der ganzen Hand. Der zieht sofort nach. Deshalb sollen wir ganz untergetaucht sein, um nichts dem Feind zu überlassen. Das ist herrlich, gerade dieses Bild mit der Taufe hier. Und da ihr nun eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, ich möchte hier fragen, was ist eigentlich hier gemeint, wenn es heißt, da ihr die Seelen gereinigt habt. Nun, die Seele, die ist gar nicht in Schuldverstrickung gekommen, sondern das Fleisch. Was meint Gottes Wort hier damit? Wenn es heißt, in Vers 22, da ihr eure Seelen gereinigt habt, was muss denn an der Seele gereinigt werden? Wie sieht das aus? Wenn wir zu Jesus kommen, dann reinigen wir uns doch von der Schuld und Sünde des Fleisches. Was muss denn nun gereinigt werden von den Seelen? Denn die Seele ist doch eine andere Angelegenheit wie das Fleisch. Denn das Fleisch ist doch in den Tod gekommen. Weil es vom Staube war, sollte es zum Staube zurückkehren, nach der Lehre des Wortes Gottes, nicht wahr? Warum haben wir nun diesen Ausdruck hier? Reinigung der Seelen. Nun, wir wissen, dass die Seele, dass wir uns tadellos bewahren sollen auf den Tag Christi nach Leib, Seele und Geist. Wir haben auch eine Verunreinigung der Seele und des Geistes. Und das Opfer Jesu am Kreuz ist so gewaltig, alles zu reinigen. Und darin haben wir Bewahrung. Nun, hinsichtlich der Seele haben wir den Gehorsam. Die Seelenreinigung finden wir im Gehorsam gegen die Wahrheit seines Wortes. Jetzt geben wir gut Acht. Es gibt eine große Menge von Kindern Gottes, die keinen Sieg haben, weil sie ihre Sünden zu Jesus bringen, aber der gottgemäße Gehorsam kommt nicht mit zum Ausdruck, weil sie sich selbst lieben wollen. Sie sind sich selbst der Nächste und nicht Christus. Und in diesem Aspekt findet eine Verunreinigung statt. Die Verunreinigung durch den Ungehorsam gegen sein Wort, gegen die Heilige Schrift. Und das lässt auch Kinder Gottes im unvergebenen Zustand, wenn die gottgemäße Buße dann ausbleibt, gefunden zu werden. Wir sollten also bei einer entsprechenden Reinigung unsere Sinne, unsere Gedanken mit dem Herrn überliefern, damit Christus uns heiligt, durch und durch. Das war auch übrigens das Zeichen bei der Opferung. Vielleicht ist es uns aufgefallen, dass besondere Handlungen auf dem Altar im Alten Testament zum Beispiel die Fettstücke empfingen. Die wurden besonders auf dem Räucheraltar aufgelegt, denn das Fett war im Innenteil, selbst bis ins Innere sollte alles dem Herrn, dem lebendigen Gott, dargebracht werden. Eben hier ist es das Bild, des Ganzopfers, das kein Teil des Leibes ausschloss. Deshalb lesen wir auch von unserem Herrn Jesus, dass er ein Lamm ohne Fehl war, weil eben alles durchgeheiligt war, so wie der Herr auch an uns dieses hindurchgeheiligt und gereinigt haben will, bis ins Letzte. Und darauf kommt es an, damit wir für den Herrn brauchbar werden, für seinen Dienst und seine Arbeit. Und zwar hindurch reinigen durch die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Wenn es heißt, zur ungeheuchelten Bruderliebe, wird auch offenbar, dass es einen Geheuchelte gibt, nicht wahr? Natürlich, Paulus redet von solchen heuchlerischen Bruderliebensarten und sagt, unter falsche Brüder geraten. Das waren solche, die haben da angelacht und haben hintenrum das Messer gegeben. Das gibt es auch heute. Das sind Christen mit zwei Zungen. Die können heute so und morgen so reden oder in 5 Minuten später wieder anders. Weil sie nicht geheiligt sind. Weil sie sich nicht als ein Ganzopfer Gott hingegeben haben. Es sind Ungeheiligte. Und wir müssen schon bedenken, alles das, was die Gemeinde Jesu und das Werk des lebendigen Gottes nicht fördert, ist ungeheiligt an uns. Bitte beachten wir unsere ganze Einstellung zum Bruder und zur Schwester. Jedem Bruder, den wir nicht in der Gegenwart Gottes behandeln können, es ist ungeheiligt, es ist nicht am anderen, sondern an mir. Wir sind die Unheiligen, wenn wir kein klares Verhältnis zum Nächsten haben, nicht der andere. Vielleicht hat uns der Teufel belogen und hat gesagt, der macht alles verkehrt, der ist der Schuldige. Nein, der Schuldige bin ich, weil ich nicht das Verhältnis zum Bruder habe. Wenn wir das nicht einsehen, bleiben wir weiter im Zustand des Ungeheiligtseins und dadurch außerhalb der Dienstbarkeit Gottes für sein Reich. Wir sollen zur ungeheuchelten Bruderliebe hindurchdringen, ohne Ansehen der Person, so wie der Herr es tut. So liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Nun, was kann schon Falsches und Verkehrtes herauskommen, wenn ein Herz gereinigt ist? Ich glaube, dann kann nicht viel Schiefes sein. Wenn es in der Heiligung ist, in der Reinigung, da kann nicht viel Falsches herauskommen. Das ist ganz klar. Wir sind nur dann falsch, wenn wir unser Wesen des Natürlichen, das von Adam her gegebenen, geistlich mitwirken lassen und solches nicht im Tode halten. Also nicht mit begraben sein lassen. Und dann ist es offenbar, wenn wir jemand begraben, der die Beine draußen hat, dass dann Verwesungsgeruch entsteht. Das heißt also, es wird die Atmosphäre verpestet, weil solches noch nicht der Erde übergeben ist, weil solches noch nicht dem Tode anheimgestellt ist. Das dürfen wir geistlich ganz prägnant anwenden, weil solches in der Gemeinschaft der Kinder Gottes durch Gott nicht geduldet werden kann. Wir sollten einander lieben, wie hier Gottes Wort sagt, mit Inbrunst aus reinem Herzen. In Römer 12 wird uns gesagt, Vers 10, Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das ist eine Sache, die Gott uns geheißen hat. Und aus der Nichtbefolgung, oder ich möchte sagen, aus dem Ungehorsam gegen Gottes Wort, schon viel Mühe und Not entstanden. Viel. Und wir wissen, wie es ist, wenn Gläubige, die ungeistlich sind, getragen werden müssen. Es macht oft für uns sehr, sehr viel Mühe. Warum denn? Weil es Dinge sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die nicht durch das Blut Jesu geordnet sind. Und deshalb Not und Mühe. Wir wissen, wie viel Mühe wir dem Herrn Jesus bereitet haben. Er musste unserer Mühe der Sünde wegen ans Kreuz gehen. Es hat dem Herrn Jesus das Leben gekostet. Das war die Mühe, die wir ihm bereitet haben, durch das, was an uns nicht gestorben war, nicht gereinigt war, durch sein Blut. Und so ist es auch bei Kindern Gottes. Alles, jedes Wesensgebiet, das wir noch nicht gereinigt haben, machen wir nicht allein unserem Herrn Jesus Christus Mühe und Not, sondern auch dem Nächsten. Das ist ganz klar. Weil die Gemeinschaft mit dem Ungeheiligten uns verboten ist. Es ist ein Ziehen am ungleichen Joch. Das ist hier in erster Linie gemeint. Wir sollten keine zweizüngigen Menschen sein, nach der äußeren Seite, aber auch nicht nach der inneren Linie, sondern durchgeheiligt bis ins Letzte. Das will der Herr Jesus. Oh, wenn wir doch hier den Herrn recht verstehen könnten, was er meint. Nämlich das Erkennen dieser Dinge überführt uns von der Verantwortung, die darin liegt, für einen jeden Einzelnen. Und die Verantwortung wiederum sollte uns da hinein in die Buße führen, in die Reinigung, in die persönliche Reinigung führen, damit der Name des Herrn verherrlicht wird und dieses reine Herz von Vers 22 offenbar wird. Weil wir nicht wiedergeboren sind aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Hier ist es ganz klar, dass dieser Same Gottes unverweslich ist. Es gibt Kinder Gottes, die machen sich da Gedanken, ob denn das Wort Gottes nicht doch verweslich sei. Nun, wenn Gott ein neues Leben geschaffen hat, bei der Übergabe an Jesus, dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, ob es denn doch faulen könnte. Die Bibel sagt hier, dass es bleibend ist. Es bleibt, es ist nicht verweslich. Jedes Kind Gottes, jeder wiedergeborene Mensch ist unverweslich. Nicht erst im Jenseits, sondern schon hier. Wir haben nicht erst im Jenseits ewiges Leben, sondern schon hier. Unser ewiges Leben beginnt mit der Annahme Jesu. Wir sind Ewigkeitsmenschen. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, sagt Paulus, wird doch der innere Tag um Tag erneuert. Das ist die Erneuerung des Geistes, die bei der Übergabe an Jesus Christus begonnen hat und täglich an uns vollzogen wird durch seine Gnade. Es ist notwendig, dass wir das Wort Gottes hier schon verstehen. Da wäre noch viel dazu zu sagen. Aber meine Zeit ist gleich um. Denn alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Nun, was ist der Mensch schon im Vergleich zu einer Blume? Es kommt hoch, es blüht auf und vergeht. Die Zeit ist kurz. Der Unterschied dazwischen ist, dass einer Blume nicht mehr gedacht wird in der Ewigkeit, weil Gott nicht seinen Odem hineingehaucht hat in die Anemonen. Deshalb müssen sie vergehen und sie haben kein Gedächtnis in der Ewigkeit. Aber der Mensch ist zu neuem Leben berufen. Er hat ewiges Leben, Ewigkeitswert, weil Gott hineingehaucht hat seinen Gottesodem. Aber hinsichtlich des Fleisches stehen große Zusammenhänge. Die Zusammenhänge hinsichtlich der Erscheinung, des Emporwachsens, der Blütezeit und dem Verwelken. Ja, bei einem Menschen ist Verwelken. Ja, bei einem Menschen ist so jenes Sterben. Was ist es weiter als Tod, der sichtbar wird, wenn die Haare grau werden? Das ist das Zeichen des Todes. wenn die Zähne faulen. Das ist das Zeichen des Todes. Der Mensch stirbt. Der Mensch stirbt nicht erst auf dem Sterbelager, sondern er stirbt durch die Sünde. Wenn der Mensch krank wird, erinnert Gott eben an den Umstand, dass der Mensch sterblich ist. Er kann wieder genesen. Dem Herrn sei Dank, kann man aus einer Krankheit genesen. Das hat Gott so hineingelegt. Wir genesen aber nach dem Fleische nicht mehr nach hinsichtlich des Todes. Da gibt es keine Genesung mehr. Aber wir haben ein Leben, das, dem Herrn sei Dank, nicht abhängig ist vom Fleisch. Denn das Fleisch hat keine Verheißung. Das ist ganz klar. Deshalb hat Gott uns das Leben hineingelegt in die Seele. Und deshalb wird das, was Seele ist, herausgerufen, wenn der Herr ruft, um dann bei ihm zu sein. Dann gibt es kein Abfallen mehr, wie wir hier in Vers 24 lesen. Denn hinsichtlich des Abfallens wird hier vom Fleisch geredet, nicht von der Seele. Die Seele, die bei Gott ist, kann nicht mehr von Gott abfallen. So einen Unsinn gibt es nicht. Wenn es auch Gläubige, irrgeleitete Gläubige reden. Es gibt es aber nicht nach der Lehre des Wortes Gottes. Hier heißt es auch in Vers 24, dass alles Fleisch wie Gras ist. Und dann lesen wir an Vers 24 am Ende das Wort abfallen. Natürlich fällt unser Fleisch von den Knochen, wenn wir gestorben sind. Brauchen wir kein Exempel zu statuieren, das brauchen wir nicht extra zu versuchen. Und deshalb haben wir jenes Abfallen nicht nach der Seele, sondern nur nach dem Leibe des Fleisches. Und dann zum Schluss haben wir die Mitteilung, dass das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wunderbar. Und dieses Wort ist jenes, das uns verkündigt worden ist, durchs Evangelium der frohen Botschaft. Wie dankbar können wir sein, dass wir dieses Evangelium, die frohe Botschaft haben, weil wir mit dem Worte Gottes Ewigkeitsbestand besitzen, Ewigkeitswert besitzen. Wir haben Jesus in unsere Herzen aufgenommen und dadurch sind wir nicht mehr sterblich, weil das Wesenhafte an uns nicht das Fleisch ist, wenn wir auch jetzt unheimlich aufs Fleisch schauen. Dieses Fleisch pflegen und nähren und da geschieht allerhand. Da wird eine Kosmetika ausgegeben, nicht wahr? Was gibst du aus für die Pflege deines Fleisches, über das Gott sein Urteil, das Urteil des Gerichts ausgesprochen hat? Wir sollen nicht hergehen und sollen einfach das Fleisch verachten. Das sollen wir nicht. Aber wir sollen es nicht wertschätzen über den Preis der Seele, weil Gott uns erkauft hat nach dem Wertbestand unserer Seele. Denn Gott hat geredet, als der Mensch in Sünde fiel, und dieses geredete Wort Gottes konnte Gott nicht mehr zurücknehmen. Weil du gesündigt hast, du Mensch, musst du sterben. Und das, was sich heute noch vollzieht, ist nichts anderes als das unverbrüchliche, als das unumstößliche Wort Gottes. Genauso sicher, wie dieses Sterben ist, das über den Menschen gekommen ist durch die Sünde, so unumstößlich ist aber auch das Wort der Verheißung, das Gott wahrmachen wird am Tage, wo sich dieses Wort erfüllen soll und wo sich's erfüllen wird, nämlich wenn er rufen wird. Ganz gleich, ob wir in diesem Leibe sind oder ob wir schon abgerufen sind, um bei Christo zu sein. Wir werden es in jedem Fall hören. Und Paulus sagt, dass keiner dem anderen zuvorkommen wird. Selbst wir werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen, sagt er. Können also sehr beruhigt sein, wenn uns der Herr hier abruft. Ganz stille sein, dem Herrn Jesus danken, dass er uns abruft. Weil wir wissen, dass die dann Lebenden uns keine Sekunde zuvorkommen werden. Wir werden nicht eher in der Herrlichkeit sein als jene, die bereits in Christo entschlafen sind. Wunderbare Sache. Ich glaube, hier sind noch sehr viele Gedanken drin und wir wollen das nun im Einzelnen noch besehen und wollen unsere Fragen und Ergänzungen bringen.